Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Alles ist nicht richtig gelaufen, aber alles ist auch nicht falsch gelaufen.
Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist der ÖVP-Wirtschaftspolitiker und Seilbahnlobbyist Franz Hörl. Mit ihm spreche ich über die dramatischen Stunden des Corona-Ausbruchs in Ischgl im Jahr 2020, die Bedeutung von Wintertourismus und Skifahren für Tirolerinnen und Tiroler und ob dieses Bundesland in der Krise wirklich alles richtig gemacht hat. Hörl gibt auch einen interessanten Einblick in die Entschuldigungstour von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, dem Hörl seine Fehltritte verziehen hat und mit dessen Comeback errechnet. Hörl ist in dieser Folge ungewohnt selbstkritisch und entschuldigt sich sogar für eine seiner Aussagen, die ihn speziell in Ostösterreich erst so richtig bekannt gemacht haben. Bevor es losgeht, noch eine endgültige Einschaltung unseres heutigen Werbepartners, dem Monatsmagazin Datum. Leider bin ich ja ganz schlecht in Geschenke auswählen. Daher stellt mich die Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk jedes Jahr wieder vor große Herausforderungen. Unser heutiger Werbepartner hat dafür aber eine Lösung. Schenkt euren Lieben durch ein Jahresabo des Datum-Magazins. Ihr macht damit der oder dem Beschenkten ein ganzes Jahr lang Freude mit Qualitätsjournalismus und unterstützt ein wirklich großartig gemachtes Medium. Datum hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 dem unabhängigen und sorgfältigen Journalismus verschrieben und wurde dafür bereits vielfach ausgezeichnet. Monat für Monat findet ihr im Heft Recherchen, die in die Tiefe gehen, ausführliche Porträts und spannende Reportagen zu wichtigen Themen abseits der tagesaktuellen medialen Strohfeuer. Datum liefert Wissen, Hintergrund, Einordnung und fundierte Kommentare, wie etwa in den Kolumnen der Innenpolitik-Expertin Anneliese Rohrer. Für HörerInnen von ganz offen gesagt hat das Datum ein besonderes Angebot. Ein ganzes Jahr Qualitätsjournalismus, also 10 Hefte, für nur 55 Euro. Am besten gleich die Seite datum.at/weihnachten besuchen und den Rabattcode PODCAST verwenden. Den Link und den Rabattcode findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur aktuellen Folge von Ganz offen gesagt.
Ja, lieber Franz, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, in der wir offenlegen, woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir kennen uns meiner Erinnerung nach aus meiner Zeit in Tirol. Ich war damals Geschäftsführer bei die Bezirksblätter Tirol, einer sehr erfolgreichen Wochenzeitung in Tirol, und du damals auch schon in Tirol als sehr bekannter Politiker. Unser Kennenlernen war meiner Erinnerung nach nicht ganz friktionsfrei, weil es ist damals in den Bezirksblättern ein Kommentar erschienen. Ich glaube, es ging damals um eine Skigebietserweiterung, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging. Aber der hat dich jedenfalls sehr geärgert und dann hast du die entsprechend bei mir als Geschäftsführer beschwert. Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern?
Ja, ich komme zumindest, erstens herzlichen Dank dafür, dass ich da überhaupt da sein darf und dieses Gespräch führen darf. Ich kann mich daran erinnern, dass ich manchmal einen Konflikt mit den Bezirksblättern gehabt habe, insbesondere mit dem damaligen Chefredakteur, mit dem Herrn Zanon, aber auch sonst, und ich hoffe nur, dass ich nicht zu emotional war.
Also das kann ich jetzt nicht sagen, dass du nicht emotional warst, aber ich habe grundsätzlich schon die Kritik ernst genommen und habe das dann auch an die Chefredaktion damals so weitergegeben. Zur zweiten Frage, die Transparenzfrage, die ist in deinem Fall eher leicht zu beantworten, nämlich die Frage, ob du für eine politische Partei tätig bist.
Ja, eindeutig. Ich bin natürlich ÖVP-Politiker. Ich bin Obmann des Wirtschaftsbundes in Tirol, damit natürlich eindeutig zuordnenbar. Und bin seit 1983 im Gemeinderat in Gerlos gewesen, für natürlich auch schon auf der ÖVP-Liste. dann 86 Vizebürgermeister geworden, 92 Bürgermeister geworden, also die ganze Karriere zieht sich rauf, auch über die Wirtschaftskammer, über die Bezirksstelle in Schwarz, bis zum Spartenobmann und so weiter. Also eindeutig zuordnenbar Wirtschaftspolitiker mit ÖVP-Hintergrund, schwarzer Politiker, aber mit großem Hang zum türkischen Lager.
Ja, zu dem Thema kommen wir dann später noch. Ich möchte nur ergänzen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass du eben, du hast eh gesagt, ÖVP-Politiker, Abgeordneter zum Nationalrat bist, Vizepräsident der Tiroler Wirtschaftskammer, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnwirtschaft, das ist deswegen wichtig, weil um die Seilbahn geht es halt auch, und eben auch Obmann der Fachgruppe der Seilwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol und Landesgruppenobmann des Österreichischen Wirtschaftsbundes, du hast es erwähnt, und du betreibst auch ein Hotel und eine Landwirtschaft in Gerlos und bist auch Gesellschafter, Geschäftsführer eines Skilifts in Gerlos.
Ja, richtig. Ich bin seit 1978 Bauer beim Gaspinger Hof und Gaspinger Hof ist natürlich auch ein Hotel. Bin seit 79, man glaubt es nicht, 1979 Geschäftsführer bei der Skiliftzentrum in Gerlos, also von der ersten Minute weg, nach einem relativen Kaltstart, nachdem mein Vater 78 verstorben ist, bin ich da voll durchgestartet, war echt der Kaltstart und seitdem bewegt mich Standort und Chancen in den Tälern. Gleiche Chancengleichheit auch in der Entwicklung und in Wohlstandsentwicklung für die ländliche Bevölkerung. Ja, und diese Dinge bewegen mich.
Ja, das ist interessant. Zu dem Thema Wohlstandsentwicklung und Tourismus kommen wir dann auch noch. Ich würde gerne unser Gespräch mit einer kleinen Zeitreise beginnen, und zwar würde ich gerne zurückgehen ins Jahr 2020, in den März, nämlich zu Anfang der Corona-Krise. Ich kann mich selber noch gut erinnern, man hatte schon so erklärt, da gibt es irgendein Virus in China, und also ich habe es lange Zeit nicht ernst genommen. Ich habe dann ungefähr, glaube ich, 14 Tage vor dem Lockdown angefangen, den Podcast vom Christian Drosten, dem deutschen Experten, zu hören, und da habe ich mir dann langsam Sorgen angefangen gemacht, aber ich hab mit dem Wort Pandemie immer noch nichts anfangen können. Allerdings ist dann gerade ausgerechnet in Tirol, nämlich in Ischgl, ja einiges passiert. Wie hast denn du damals diese Tage erlebt?
Ja, das werden Tage sein, wo ich, glaube ich, die Stunden am Ende meines Lebens, wenn das stimmt, dass man am Ende seines Lebens den Lebenslauf noch einmal vor Augen geführt kriegt. Diese Tage werden stundenmäßig an mir vorbeigehen. Das war eigentlich eine unglaubliche Zeit, eine Dynamik in der Zeit drinnen. Also ich vergleiche das inzwischen mit einer Staublawine, die auf einen zukommt, wo die Reaktion eigentlich immer zu spät ist und eigentlich aus der momentanen Sicht richtig ist, vielleicht im Nachhinein dann zu langsam war und alles, also es war wirklich wie eine Staublawine, die auf einen zukommen ist und wo man eigentlich nur noch reagieren hat können und das Ganze in die Reihe gebracht hat. Bemerkenswert, würde ich eher sagen, ist, dass gestern ja dieses Urteil herausgegangen ist, dass die Staatsanwaltschaft die Untersuchung einstellt gegen den Ischler Bürgermeister, aber auch gegen den Landesamtsdirektor und den zuständigen Bezirkshauptmann mit seinen Mitarbeitern. Und das steht in einer der letzten Passagen für die Begründung, dass man damals also aus der damaligen Sicht schon auch einiges richtig gemacht hat. Auch meine WhatsApp, die ja da auch quer durch Europa gewandelt sind, wo ich am Montag den 9. bei der Fahrt nach Wien konfrontiert damit, dass das Kitzloch wieder offen hat. Das hat man ja damals am 7. am Samstag hat man das Kitzloch zugesperrt, nachdem dort eigentlich der erste offizielle Fall in Ischgl dargestellt worden ist, eben mit dem Barkeeper aus dem Kitzloch. Dann hat man das Lokal zugesperrt, am Sonntag hat man es wieder aufgesperrt. Und ich war gerade auf der Fahrt nach Wien, habe natürlich auch die Reaktion von Südtirol im Auge gehabt. Da hat der Herr Kronbeutscher...
Die haben die Lifte relativ früh zugesperrt damals?
Ja, das glaube ich, wird im Nachhinein ein bisschen zu schön gesehen, weil das, was man uns vorwirft, ist genau in Ischgl, ist genau in Südtirol passiert. Das war ja das Wochenende 7.8. Mhm. Da sind in Südtirol alle Gäste angereist und am Sonntagabend, am 8. hat der Landeshauptmann Kronbeutscher verkündet, Südtirol sperrt die Lifte mit Mittwoch, den 11. zu. Und die Pressekonferenz ist am Montagmittag gewesen und genau in diesem Umfeld haben mich Ischler angerufen und haben sich darüber empört, dass das Kitzloch schon wieder offen ist und dass das ein Wahnsinn ist und so weiter. Und dann habe ich diese WhatsApp an den Betreiber, an den Herrn Zangerl geschickt, weil telefonisch konnte ich ihn nicht erreichen. Ich war ständig in Verbindung mit Ischlern und habe dann versucht, mit diesem WhatsApp eigentlich nur zu sagen, er soll endlich das Lokal zusperren, weil das unmöglich ist in der Situation und weil ich Angst gehabt habe, dass er mit der Öffnung des Lokals erstens die ganze Wintersaison gefährdet, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war für mich ja überhaupt nicht einmal der Gedanke, dass wir komplett zusperren. Tirol war voll, es war überall voller Betrieb. Und in dem Zuge habe ich ihm diese WhatsApp geschrieben und in dieser staatsanwaltlichen Untersuchungseinstellung bin ich scheinbar mit diesem WhatsApp auf einer der letzten Seiten als Beweis auch angeführt, dass man damals eben das nicht wissen hat können und dass wir aus der damaligen Sicht halt schon auch einiges richtig gemacht haben. Zu Südtirol zurück möchte ich Gott noch etwas sagen. Am 7. und 8., also am Samstag und Sonntag, sind in Südtirol die Gäste angereist. Der Südtiroler Landeshauptmann hat am Sonntagabend verkündet, sich bei uns zu. Mittags war dann die Pressekonferenz, wo gesagt worden ist, für Mittwoch sperrt Südtirol die Wintersaison zu. Und am Abend, so gegen 8 Uhr, da war ich dann bereits in Wien, hat der Ministerpräsident Conti dann verfügt, dass Südtirol nicht mit Mittwoch zusperrt, sondern mit Dienstag, also am nächsten Tag, und 16 Uhr die Wintersaison beendet. Und was ich damit nur sagen will, der Landeshauptmann Platter hat da wirklich eine sehr mutige Entscheidung getroffen. Wir haben ja dann am Mittwoch drauf, also am nächsten Tag, hat dann Ischl für 14 Tage zugesperrt. Da hat man gesagt, das Skigebiet von Ischl sperrt mit Freitag 14 Tage zu. Und am Donnerstag am Abend, da war ich dann auch dabei, hat der Günther Platter, glaube ich, eine sehr mutige Entscheidung getroffen. Zu dem Zeitpunkt waren in Ischl einige Fälle bekannt. Da war in St. Anton ein Fall bekannt, zu dem Zeitpunkt an diesem Donnerstag. Und in restlichen Tirol, in allen Skigebieten, waren uns keine Fälle bekannt. Es hat dann nur in Kitzbühel eine Dame gegeben, da hat man aber gewusst, die ist aus Italien zurückgekommen, die hat mit dem Skigebiet nichts zu tun gehabt. Das heißt, alle Pisten in Tirol waren voll, es war Poppensaison am Laufen und nur in zwei Skigebieten, unter Anführungszeichen nur in zwei Skigebieten, nämlich in St. Antonina und in Ischl, mehrere Fälle waren bekannt. Und trotzdem ist am Donnerstag dann entschieden worden, nein, wir sperren zu. Am Freitag war dann diese Pressekonferenz, wo man gesagt hat, wir lassen keine Gäste mehr einreisen. Es wären 150.000 Gäste ungefähr im Anrollen gewesen in Tirol. Aber wir haben zum Unterschied von Südtirol vor dem Anreisewochenende Tirol zugesperrt. Und in unserem Windschatten hat dann natürlich sofort, das wie ein Dominoeffekt gewesen, hat dann Salzburg zugesperrt, die ganzen anderen Bundesländer zugesperrt, hat dann auch die Schweiz noch zugesperrt. Das heißt, wir haben...
Aber doch ein paar Tage später wie Südtirol im Ergebnis.
Ja, klar. Weil an dem Wochenende wie in Südtirol offenbar die Erkenntnis schon da war, ist bei uns ja überhaupt erst der Barman vom Kitzloch gewesen, es war Samstag. Mir ist das überhaupt erst am Montag bewusst worden, weil ich habe das dann später mal in den Medien kontrolliert. Am Sonntag ist berichtet worden von einem Corona-Fall in Ischl und erst am Montag war klar, dass das der Barkeeper vom Kitzloch war. Also für mich wahrnehmbar war das erst am Montag. Was ich noch sagen will, der Unterschied von Südtirol war, die haben offenbar früher Fälle gehabt und haben eigentlich erst nach der Anreise frischer Gäste zugesperrt. Und bei uns ist die Entscheidung am Freitag getroffen worden in dieser Pressekonferenz. Und was mich auch damals sehr gewundert hat, dass es noch möglich war, diese 150.000 Gäste, die teilweise ja schon unterwegs waren, weil ein Holländer, der reist ja in zwei Tagen an, ne? Der muss ja schon irgendwo in Deutschland gewesen sein. Da habe ich mir gedacht, da werden sicher 30.000, 40.000 Gäste in Tirol landen. Aber die Medien und natürlich auch die ganze Situation damals, auch die Tourismusverbände haben einen super Job gemacht. Die Gäste sind natürlich dann sofort verständigt worden, bitte keine Anreise mehr, Tirol sperrt am Sonntag zu. Also alles ist nicht richtig gelaufen, aber alles ist auch nicht falsch gelaufen.
Das kann man an der Stelle ja gern festhalten, dass es diese Einstellung der Ermittlungen gibt. Das ist ja, heute ist der 25. November, also das war gestern, am 24. November. Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt in einem Satz erwähnt, diese Entscheidungsfindung damals, ja, und auch diese schwere Entscheidung, das Land zuzusperren. Da gibt's ja verschiedene Varianten von diesen Stunden, wie das abgelaufen ist. Da steht in dem Protokoll von der Untersuchungskommission, Ischgl steht drinnen, dass du die Frage, ob der Druck ausgeübt wurde von der Wirtschaft, also sprich von euch, auf den Landeshauptmann mit Nein sicher nicht beantwortet hast. Dann ist aber schon die Rede von heftigen Diskussionen, das kann ich mir leibhaft vorstellen und auch die Rede davon, dass es sich klar ergeben hat, dass die Vertreter der Wirtschaft gegenüber dem Landeshauptmann nachdrücklich, wohl auch emotional, das kann ich mir schon wieder besser vorstellen, auf die gravierenden Folgen hingewiesen haben, aber jetzt der Landeshauptmann klar festgelegt hat, das war nicht die Grundlage seiner Entscheidung oder das hat so seine Entscheidung, das hat weder die eine noch die andere Richtung beeinflusst. Wie war das wirklich, diese ja, emotionale natürlich. Diskussion?
Ja, natürlich hat am Donnerstag ist uns im Büro vom Landeshauptmann ja dann einmal von Fachleuten festgelegt worden, auf was wir überhaupt zusteuern. Aber das war ja im Verhältnis zu dem, was dann wirklich gekommen ist, war das ja nur die Vorhut, nicht? Also das war ja nur, das war brutal genug für uns, aber das war ja, also kein Mensch hat mit dem rechnen können, in welchen Albtraum wir da reinfahren, ne? Und natürlich hat es da Diskussionen gegeben und das hat natürlich auch Aufklärung gebraucht, speziell die Wirtschaft. Und ich bilde mir ein, wir wären ja auch schlechte Wirtschaftsvertreter gewesen, wenn wir nicht nachgefragt hätten. Ich betone noch einmal, es hat in St. Anton einen einzigen bekannten Fall gegeben, den wir damals gewusst haben. Es hat in Ischl wohl mehrere Fälle gegeben, aber es hat in keinen anderen Tiroler Skigebiet, die alle voll waren. Wunderbares Wetter, tolle Schneelage. Die Häuser waren voll, die Saison hat gepumpt, das war überhaupt die beste Saison überhaupt worden. Und in keinem dieser Skigebiete hat es für uns wahrnehmbar einen Fall gegeben. Mhm. Dass das eine schwere Entscheidung auch für den Landeshauptmann war, und ich muss heute im Nachhinein sagen, das war wahrscheinlich die mutigste Entscheidung seines Lebens, der wird das genauso nicht vergessen, unter den Voraussetzungen dann quasi ins Blinde hinein. Damals hat man nicht gewusst, was auf uns zukommt. Dann zu sagen, okay, wir drehen aus Vorsicht das Land zu. Und das Hauptargument von Günter Platter war damals ja, dass wir nicht jetzt eine neue, frische Gästewelle anreisen lassen. Wie gesagt, 150 bis 200.000 Gäste wären im Anrollen gewesen, sind teilweise ja schon unterwegs gewesen. Und das Risiko gehen wir nicht mehr ein. Das war, glaube ich, eine sehr mutige und auch eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung.
Ich würde jetzt sagen, ich glaube, dass viele von uns das damals noch nicht richtig einordnen haben können. Natürlich hat es zu der Zeit schon Expertinnen und Experten gegeben auf der Welt, die sowas prognostiziert haben, dass eine Pandemie im Anrollen ist. Das wundert mich ein bisschen, dass das in Tirol jetzt nicht jetzt von, sage ich mal, Seilbahnern oder Politikerinnen erkannt worden ist, sondern dass da die Experten haben da auch relativ spät reagiert auf die Gefahr. Das ist meine persönliche Einschätzung. Aber lass mal das so stehen, weil das ist Geschichte und das ist jetzt auch gerichtlich aufgearbeitet, das ist durch Untersuchungskommission aufgearbeitet. Lass mal das einmal so stehen.
Vielleicht einen Satz noch dazu. Ich meine, es ist ja nicht so gewesen, dass man sich mit dem nicht auch beschäftigt hat, aber wie die Vogelgrippe und viele andere Dinge, die sind ja auch schwer angekündigt worden und im Endeffekt ist dann nichts passiert. Nicht? Das war ja auch die Reaktion, man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, die Reaktion nach dem Zusperren, die wir da teilweise, das ist ja wie über uns hereingebrochen. Ich habe einen Anruf gekriegt beim Heimfahren von einem großen Unternehmer, der mir dann vorgehalten hat, ich bin für 500 seiner Mitarbeiter zuständig, nachdem er mich gefragt hat, ob ich diese Entscheidung mittrage. Ich war auf der Autobahn, ich werde nie vergessen, wo das war. Nämlich genau bei der Karlskirche bin ich gerade vorbeigefahren, Richtung Heimat. Habe nicht einmal meine Frau verständigt, dass Tirol zusperrt. Und dann habe ich diesen Anruf gekriegt, weil inzwischen bei Tirol heute das in den Äther gegangen ist. Und der hat mir dann vor versammelter Mannschaft, offenbar war sein Aufsichtsrat dabei, dann vorgehalten, für seine 488 Mitarbeiter und seine Familien sei ich verantwortlich, dass die jetzt quasi da einen wirtschaftlichen Untergang haben, nachdem er mich gefragt hat, ob ich diese Entscheidung mittrage. Und ich habe gesagt, ja, sie ist leider alternativlos. Ne? Also die Reaktion war ja brutal. Aber auch wir haben mit Medizinern geredet, ob da wirklich was kommen kann. Und da waren hochkarätige Mediziner in Tirol dabei, die mehr oder weniger der Meinung waren, das sei eh nur eine Grippe und nicht mehr, nicht? Also, wir haben alle gemeinsam lernen müssen, auch die Experten und die Fachleute, dass wir auf eine Katastrophe zurennen.
Wir kommen dann später nochmal zu dem Corona-Thema zurück. Was mich jetzt interessieren würde, und ich glaube, das interessiert viele unserer Hörerinnen und Hörer, bei ganz offen gesagt, ist das Thema Tourismus-Seilbahnen. Ich lebe ja jetzt seit 12 Jahren in Wien, bin ja hörbar gebürtiger Tiroler, lebe aber seit eben, wie gesagt, 12 Jahren in Wien, total oft gefragt, was ist mit euch? Wieso ist der Tourismus so wichtig? Wieso ist der Franz Hall immer im Fernsehen? Wieso sind die Seilbahnen so wichtig? Und über das würde ich gerne mit dir reden, weil das ist wirklich für Leute jetzt, also für mich als Tiroler ist es relativ klar, das ist, man wächst mit dem Skifahren auf, das ist ein Teil des Kulturguts, würde ich mal sagen. Aber es ist in Ostösterreich oft wirklich schwer zu verstehen. Ich würde jetzt gerne einen Ausschnitt einspielen aus einer Reportage vom ORF, wo es, nein, du brauchst schon nicht oje sagen, das ist noch harmlos für dich, warte mal kurz.
Es war ein zurückgebliebenes Gebiet, ein Notstandsstreifen, der mitten in florierenden Fremdenverkehrsgebieten eingebettet lag. Seit 2 Jahren hat sich diese Situation grundlegend geändert.
Die Leute haben gehabt eine Kuh oder zwei Ziegen, ein Schaf, ein Schwein und ein paar Hühner. Und da haben sie müssen auskommen damit. Und das ist, der ganze Ort war abgeschieden, also nicht gut erreichbar und hat sonst keine Möglichkeit gehabt, irgendwas irgendwie Geld zu verdienen.
Die Seilbahn brachte Ischgl den Fremdenverkehr und damit den erhofften Devisenzustrom.
Das war das Ziel von meinem Vater damals. Er hat gewusst, wenn wir das schaffen, dass wir investieren, dass wir eine Seilbahn da bauen, dann wird es nach oben gehen, dann wird sich der Ort entwickeln können, wie er sich ja jetzt, genau wie es vorausgesehen hat, wie er sich entwickelt hat. Wir haben Mittag gegessen, unsere ganze Familie jeden Mittag, es hat nur ein Thema gegeben, Seilbahn, 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 immer nur das eine. Das war gut so.
Also nur zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, das war die Stimme von Günter Alois, Tourismus Berühmtheit aus Ischgl, der schildert, was der Tourismus jetzt gerade für das Bad Znaundal und für Ischgl bedeutet und bedeutet hat. Da würde mich mal deine Einschätzung dazu interessieren. Ich meine, bei den Schlussworten Seilbahn, 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 Seilbahn muss da ja das Herz aufgehen, oder?
Ja, ich habe den alten Herrn Alois gekannt, den ehemaligen Bürgermeister und Seilbahnpionier, der zum Unterschied vom Günther ja Pionier ist. Der Günther ist ja der mit den Pinguinen und mit den tollen Nachtlokalen. Mit
der Paris Hilton.
Ja genau, und den tollen Nachtlokalen auch und so weiter und so fort. Will ja nicht weitergehen. Aber echter Pionier war der Herr Alois. Ich habe die Herren ja kennengelernt und wie gesagt, ich habe einen Kaltstart hingelegt mit 22 Jahren in Gerlos, mein Vater gestorben kurz. Ich die Betriebe übernommen, kurz darauf Geschäftsführer geworden und ich bin ja damals schon ein bisschen in der Welt herumgekommen und wir haben in Gerlos damals einen fürchterlichen Schrotthaufen an Liften gehabt. Also das Skigebiet war aufgrund der Streitereien im Dorf völlig unterentwickelt, obwohl Gerlos ja einer der alten Tourismusorte war. Wir haben 1964 bereits 120.000, 125.000 Nächtigungen gehabt. Da hat man Ischgl ja noch von Braunviehzüchtervereinigungen gekannt. Also wir waren weit vor Ischgl damals und haben das dann alles verloren. Und ich bin ja da beim Stegelbräu, beim legendären Stegelbräu, da hat es ja einen Stammtisch gegeben und da sind ja die ganzen alten Pioniere gesessen, Alois und der Herr Stolberg und natürlich auch der Buckels Hans und der Denkfranz und so weiter. Das war für mich natürlich ein Anziehungspunkt, nicht wie für ein Anziehungspunkt und jeden Montag, wie ich dann natürlich...
Und da hat wahrscheinlich der Landeshauptmann vorbeigeschaut im Stiegl, nehme ich an.
Ja,
oder?
Zu meiner Zeit hat es eine kleine Krise zwischen den Denks und dem Herrn Landeshauptmann gegeben.
Aha, okay.
Also der war da nicht mehr so oft im Stiegelbräu, aber trotzdem war das natürlich jetzt mal ein Erlebnis und offenbar habe ich...
Entschuldigung, für die Nicht-Tirolerinnen und Innsbruckerinnen, das Stiegl war ganz ein legendäres Gasthaus, gleich mal neben dem Landhaus, wo sich eigentlich politisch sehr viel abgespielt hat, vielleicht manchmal mehr wie im Landhaus.
Ja, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber als junger Mann war das für mich natürlich, das waren die großen Pioniere in dem Land.
Deswegen sage ich ja,
unbestritten ist natürlich, dass der Wintersport für Tirol natürlich riesen Wohlstand sicher ist. Wir haben 33% vom BIP ungefähr, also fast so viel oder gleich viel wie die Industrie, macht bei uns der Tourismus aus und davon natürlich der Wintersport. Und wenn man sich alleine die Fakten anschaut vom letzten Winter, wir haben insgesamt in Österreich durch diesen nicht vorhandenen Winter haben wir 10 Milliarden an Wertschöpfung verloren und davon fast 5 in Tirol. Das ist mehr wie ein Landesbudget des Bundeslandes Tirol. Spannend ist nur, und diese Frage werde ich dann einmal mit einem Wirtschaftswissenschaftler im Nachhinein einmal beantwortet, hätte ich die gern beantwortet, weil heuer im Sommer hat man nichts davon gemerkt. Die Kräne sind gestanden, die Leute sind am Investieren gewesen, im Inntal hat alles gepumpt. In den Tourismusorten hat es schon eine Depression gegeben. Dort ist die Investitionen sehr, sehr, sehr verhalten gewesen. Aber insgesamt im Land haben wir Vollbeschäftigung gehabt, obwohl wir diese 5 Milliarden verloren haben. Um das auf den Punkt zu bringen, der Wintersport, die Seilbahnen und haben immerhin, also 5 Milliarden, die Seilbahnen jedes Jahr in Tirol 350 Millionen, insgesamt in Österreich 650 Millionen Euro an Investitionen getätigt. Die werden jetzt die nächsten Jahre sicher zum Teil fehlen. Aber dass es natürlich ein wirtschaftlicher Impuls ist für eine Region, in der man ja sonst nichts machen kann. Man darf ja nicht vergessen, mir wäre auch lieber, wenn wir in Gerlos jetzt eine Dauerauslastung mit einem Industriebetrieb hätten, die Leute alle dort 365 Tage beschäftigt sind, am Wochenende frei hätten. Das wäre ja uns auch lieber. Aber die Situation ist, dass es im hinteren Zillertal, Ötztal und in den ganzen Tälern, wie sie alle heißen, halt auch kaum Gewerbe und kaum Industrie gibt, weil diese Standorte eben nicht geeignet sind. Wir sind ja alle sehr stolz in Tirol. Wir haben ja eine Industrie, die 11 bis 12 Milliarden Export macht. Das läuft ja eh hervorragend, aber das läuft inzwischen zwischen Kufstein und Delfs. Und ein bisschen in den Tälern, vielleicht noch in den vorderen Tälern hinein, dort konzentriert sich alles und der ganze Wohlstand wäre natürlich in den hinteren Tälern nicht vorhanden, wenn wir nicht diesen Tourismus hätten.
Also ich finde das, eben deswegen habe ich das angesprochen, immer wichtig für die Einordnung. Jetzt kann man immer noch über verschiedene Dinge, und da werden wir ja auch noch vielleicht darauf zu sprechen kommen, diskutieren, ob der Tourismus so in der Art, wie er gemacht wird, richtig ist, ob die Seilbahn wirklich so wichtig ist. Aber was man einfach ich habe mir ein paar Zahlen ausgesucht, was man einfach sagen muss, jetzt speziell wenn man jetzt das aus ostösterreichischer Perspektive betrachtet, es ist halt so, dass Ischgl hat zum Beispiel so viele Einwohner wie 2 volle U-Bahn-Waggons in Wien, nämlich ungefähr 1600, nur damit man eine Relation hat, hat aber 12.000 Gästebetten. Das heißt, auf jeden Einwohner oder jede Einwohnerin kommen jetzt, wenn man es ganz grob durchrechnet, 7,5 Betten. Und das kleine Ischgl mit 1600 Leuten hat im Tourismusjahr 18/19, das waren jetzt die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, 1,6 Millionen Nächtigungen, damit man ein bisschen die Relation auch sieht. Und deswegen habe ich dich davor gefragt nach der Entwicklung bzw. nach der Geschichte. Ischgl ohne Tourismus oder das Bad Snauntal ohne Tourismus war wahrscheinlich ein Armutsgebiet, war ein Gebiet, wo nichts los war.
Absolut, aber zu Ischgl vielleicht noch ein paar interessante Zahlen, weil diese Megazahlen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, die würden ja meinen, dass jeder nur noch hinter den Touristen herläuft. Ischgl hat eine Bundesmusikkapelle, wo 120 Männer und Frauen quasi auch spielen, blasen, dort in der Musik tätig sein, Kameradschaft pflegen. Ischgl, glaube ich, hat 30 Vereine. Und Ischgl hat vor allen Dingen, was den Tourismus betrifft, nicht nur eins der besten Skigebiete auf der Welt. Viele sagen, das sei das Beste ohnehin.
Das Beste ist sicher Gerlos.
Ja, natürlich. Ne? Ja. Nein, aber objektiv jetzt, es gibt natürlich Trois Vallées in Frankreich, das ist noch viel größer. Und es gibt auch andere Skigebiete, aber Ischgl ist sicher weit und breit eins der komfortabelsten und tollsten Skigebiete mit seinem Namen. Die haben im Übrigen jetzt momentan eine spannende Situation, die Skilifte sind offen. Aber konsumieren, Gastronomie und so weiter kann man auf der Schweizer Seite. Also wenn man essen geht, fährt man in Ischgl Ski und fährt auf die Schweizer Seite hinüber, sauft sich dort vielleicht dann an und fährt wieder zurück. Aber es können natürlich nur Einheimische sein, nicht? Weil
das Ansaufen an sich war ja, glaube ich, weniger das Problem. Die Gefahr ist eher, dass man sich dort im Gasthaus mit irgendwas ansteckt. Nicht mit irgendwas, sondern mit dem Coronavirus.
Ich glaub, ja, das glaube ich auch nicht, weil die Schweizer haben ja auch 3G jetzt. Also am Berg kommt ja eh nur einer auf, der kontrolliert ist. Aber das wird ja überbewertet, nicht? Also die können hinüben drüben konsumieren und wieder zurückfahren. Aber Ischgl hat auch 27 Hauben, nicht? Das muss man sich einmal vorstellen. Da gibt es also in den vielen Restaurants, gibt es Spitzenrestaurants überhaupt dazu. Also Qualitätstourismus am höchsten Grad. Und weil gerade sagst du, im Tourismus, was alles richtig läuft. Ja, natürlich gibt es dort auch Entwicklungen, über die man nachdenken muss. Beispielsweise das Après-Ski, dieses extreme Après-Ski. Und da muss man ja wissen, da hat sich aus dem 5-Uhr-Tee, so wie es früher war, nach dem Skifahren ein paar Glas Wein trinken und irgendwann in der Hotelbar halt dann um 6:30, 7 duschen gehen und am Abend essen kommen, hat sich dann dieses Après-Ski so in der Form entwickelt, dass man dort von 2 Uhr Nachmittag oder von 3 Uhr Nachmittag durchgehend volle Tube bis um 10:11 Betriebe hat. Das wird wahrscheinlich in nächster Zeit eher zum Einschränken sein, das sage ich schon seit 2 Jahren. Da ist es aber nur erstens schwierig, wie fasst man den Begriff Après-Ski gewerberechtlich, also wie pickt man diese Lokale heraus? Was ist der Unterschied zwischen so einem, man weiß zwar, was es ist, aber juristisch gesehen ist es nicht ganz einfach, das herauszubicken. Und da gibt es natürlich auch massive Widerstände. Ich habe 2 Jahre jetzt dafür gekämpft, dass man da Restriktionen einführt, weil ich einfach glaube, dass das in Zukunft zumindest die nächsten Jahre nichts verloren hat. Aber da war man in der Politik natürlich auch, wenn ich selber Politiker bin, da habe ich mich nicht durchsetzen können, weil man da einfach zu wenig schneidig oder zu wenig mutig war, da einen echten Strich zu ziehen. Aber nach Gastronomie und diese Après-Ski-Form muss man sich sicher überlegen, wie man das in Zukunft in die Reihe bringt. Weil wenn überhaupt die Infektion ausgeht, dann wird es eher aus diesem Bereich kommen, vom Skifahren selber. Das haben wir jetzt 2-3 Jahre gesehen oder diese 2 Wintersaisonen gesehen und im Sommer natürlich auch gesehen. Wir haben das auch international gesehen. Bei uns hat sogar die AGS bestätigt, dass aus den Skigebieten kein Cluster kommt. Das ist bestätigt worden. Es hat sogar der Herr Bundesminister Anschober, der weit davon entfernt ist, der Seilbahnfreund zu sein, der hat uns das Winterkonzept, das wir vorletzten Herbst vorgelegt haben, als besonders grundlegend, umfassend und so weiter noch gelobt. Und genutzt hat es uns aber dann doch nichts. Und wir wissen inzwischen von den Skigebieten, die im letzten Winter offen gehabt haben, gibt ja einige Skandinavien, die skandinavischen Länder, es gibt die USA, dass auch dort keine Infektionen herauskommen ist. Wir sind in Österreich ja sowieso schon wieder viel, viel weiter. Die Schweizer haben jetzt derzeit die Skigebiete offen mit 3G. Bei uns ist Standard jetzt schon 2G. Also
wobei die Schweiz insgesamt mit der Härte der Maßnahmen jetzt immer die letzten Monate hinter Österreich hinterherkinkt ist. Also nicht nur was Skifahren betrifft.
Ja, und trotzdem haben's viel weniger Infektionen. Ich glaube, die Inzidenz liegt da weit unter 500.
Noch, schauen wir mal. Ja. Das kann durchaus sein, dass die das Zeitverzöger trifft.
Ich bin die letzten Monate jetzt massiv kritisiert worden in den eigenen Reihen, nicht? Dass ich offenbar als Seilbahnvertreter ein ziemliches Weichei bin. Weil viele meiner Kollegen haben gesagt, nicht, wir sind öffentlich.
Die Idee war jetzt noch nie gekommen.
Ja, die gibt's aber. Man glaubt es nicht, nicht? Nein, viele meiner Kollegen sind ja der Meinung, wir sind öffentlicher Verkehr und wir machen das, was die U-Bahn und was die Eisenbahn macht. Und wir
aber Franz, da darf ich gerne einhaken, weil das ist wirklich ein, also das ist ein Thema, das emotionalisiert tatsächlich. Das merke ich ja auch selber, beziehungsweise in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis und auch in der, bei unseren Hörern und Hörern. Ist es für dich nicht nachvollziehbar, dass jetzt, speziell wenn man diese ganzen Hintergründe nicht hat, wenn man nicht kulturell mit dem Skifahren aufgewachsen ist, so wie Tirolerinnen, Salzburgerinnen, dass das die Leute komisch vorkommt, dass die fühlen sich da in Wien in der Großstadt zu Recht eingesperrt, ich sag's jetzt mal übertrieben, und in Tirol geht man frisch fröhlich schön Skifahren. Verstehst du, dass das emotionalisiert, dass das manche Leute ärgert?
Ja, ich könnte mir es jetzt einfach machen, nicht? Und wenn ich mir es jetzt einfach machen würde, würde ich sagen, es regnet in Tirol auch keinen auf, dass die Wiener Eislaufplätze haben und wir vielleicht nicht in dem Ausmaß haben, nicht? Nein, so einfach machen wir es eh nicht. Juristisch gesehen sind wir Teil des öffentlichen Verkehrs, haben die gleichen Verpflichtungen wie die U-Bahn. Wir können nicht aussuchen, den befördern wir und den befördern wir nicht, sondern wir müssen alle befördern und von der Seite haben unsere Recht. Was ich natürlich dazu gelernt habe, ist das, dass man das in der Stadt eben anders
sieht. Ja, aber wir reden jetzt vom Freizeitbetrieb, nicht von der, von dem, was die Seilbahn transportieren muss.
Da sagen unsere Hardliner, sagen dann natürlich, ja, bei der U-Bahn unterscheidet man ja nicht, ob der zur Oper fährt oder ob einkaufen fährt in die Innenstadt oder ob er arbeiten fährt. Ja, also vom Nutzer her. Ich sage ja gerade, das ist das Bild, das gegenseitige Bild. Davon haben wir aber nichts, weil wir über das Bild weiter streiten. Deswegen bin ich da einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, wir müssen mehr leisten wie die U-Bahn. Wir müssen hergehen und müssen unsere Geräte und unsere Software und das Ganze, die Voraussetzungen so schaffen, dass wir eben 3G können. Und da haben wir ja lang genug jetzt mit dem Gesundheitsministerium leider Gottes viel zu lange diskutiert. Wäre alles relativ einfach gewesen, weil ich wollte ja selber wie das Gesundheitsministerium, bin dafür natürlich auch massiv kritisiert worden, weil wir und doch auch einige von uns einfach gesagt haben, hör mal auf mit der Diskussion, die bringt uns ja nicht weiter. Wir müssen einfach auch den Gästen, auch den Wiener Gästen, die ja in Tirol auch sehr willkommen sind, nicht? Dass man auch den Wiener Gästen das Gefühl gibt, wenn ihr nach Tirol kommt, gibt es dort Fürsorge, es gibt dort auch bei den Seilbahnunternehmen entsprechendes Wissen und die Fürsorge für den Kunden, dass dort nichts passieren kann. Und diesen Mehrwert müssen wir als Urlaubsdestination einfach bieten. Und deswegen habe ich mich da massiv eingesetzt die letzten Monate, dass wir das jetzt können und wir können es. Wir können also unterscheiden zwischen solchen, die eben die 2G erfüllen oder nicht erfüllen oder 3G erfüllen. Und nachdem wir die 3G-Hürde geschafft haben und das jetzt kontrollieren können, ist es für uns natürlich auch nur an der Schraube drehen, dass wir auf 2G gehen. Und
aber das würde mich auch interessieren. Da gibt es ja auch immer wieder Aufregung um Aussagen von dir. Ich möchte jetzt gerade auch nicht schnell vorspielen.
Ja, ich bin entsetzt. Das ist für mich eine völlige Überraschung, dass die Republik das wichtigste und größte Tourismusland selber mit einer Reisewarnung bedacht. Also ich bin fassungslos. Und wir fühlen uns einfach in Tirol da schlecht behandelt, weil wir der Meinung sind, dass wir sehr genau hinschauen, dass wir auch in alle Löcher hineinleuchten und natürlich fällt dann mehr an, wenn Sie genauer schauen.
Jetzt nochmal, Sie haben ja auch selber gesagt, die Bundesregierung war drauf und dran, zumindest gewisse Teile von Tirol zuzusperren. Gilt das noch?
Ja, ich hoffe nicht, aber was diese Reisewarnung soll, das ist für mich auch wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommen.
Was bedeutet das?
In der Praxis wahrscheinlich relativ wenig, weil es die Reisewarnung von unseren Hauptmärkten, und die ist ja viel entscheidender, wie wenn Wien an Rülpser tut, die Deutschen und die Holländer, die sind ja viel wichtiger für uns. Dort gibt es die Reisewarnung und deshalb wird es wahrscheinlich in der praktischen Auswirkung wird's relativ wenig sein. Nur ich betrachte das als äußerst unfreundlichen Akt und ich werde mir das sehr, sehr wohl erklären lassen.
Jetzt ist eine Reisewarnung ausgesprochen, Sie sind auf dem Weg nach Wien, also Sie kommen noch übers deutsche Eck?
Ja, das werde ich jetzt in der Praxis versuchen, übers deutsche Eck zu kommen. Wenn ich nicht drüber komme, ist meine Frau wurscht, dann fehle ich halt morgen im Ausschuss.
Jetzt würde ich mal behaupten, das tragt jetzt nicht viel dazu bei, das Verständnis zwischen Tirol und Wien zu verbessern oder, wie du sagst, die Wiener Gäste, potenziellen Wiener Gäste, Fürsorge zu bieten. Nein. Das war nicht das einzige Mal, dass diese Tirol-Wien-Karte gespielt worden ist. Jetzt muss ich dazu sagen, mir als Tiroler ist ja das nicht ganz unbekannt, dass man die Karten manchmal spielt, aber persönliche Einschätzung für mich, manchmal finde ich, ihr übertreibt es das ein bisschen.
Ja, üblicherweise findet das während Wahlkämpfen statt, überhaupt wenn Landtagswahlen sind, nicht? Da war das immer ein probates Mittel, da lassen sich Hauptleute ein bisschen auf ihn hinzuhacken, und das Spiel hat mir ganz gern mitgespielt, in der Masse. Faktum ist, dass dieses Wochenende hochemotionales in Tirol war. Es ging darum, ob Tirol auch aufsperrt, das war der 8. Februar, Montag, 8. Februar. Österreich hat wieder aufgesperrt und übers Wochenende, also am Donnerstag, Freitag, Samstag, ist durchgesickert, dass der Herr Bundeskanzler, dass die Bundesregierung Tirol eben nicht aufsperren will, und da hat es dann in Folge eine eine Entwicklung geben, die ich im Nachhinein massiv bedauere, weil sie eigentlich auch nichts gebracht hat, speziell für uns nichts gebracht hat, weil sie uns eigentlich alle in die Sackgasse geführt hat. Tirol, aber auch die Bundesregierung, aus der wir dann ganz, ganz schwer herausgekommen sind.
Auch Bayern hat damals eine Rolle gespielt.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ist das vom allgemeinen Interesse, wie ich das sehe, dann erzähle ich das gerne, wie das war. Angefangen hat es ja, am Donnerstag ist durchgesickert, dass möglicherweise Tirol nicht aufsperren darf, weil diese angebliche Südafrika-Variante quasi so gefährlich ist. Hat sich im Nachhinein wissen wir halt, das war eine völlige Fehleinschätzung. Die anderen werden natürlich sagen, okay, das ist nur deshalb nicht gefährlich geworden, weil wir das alles gemacht haben. Nur wir haben das damals überhaupt nicht so empfunden, weil da war absehbar, dass diese Südafrika-Mutante, dass das weit überschätzt wird. Aber natürlich die Professoren auf der Innsbrucker Uni, die Van La und andere haben das hinaufgespielt. Dann hat es ja diese Aussage von meinem jungen Kammerpräsidenten, von Christoph Walser gegeben, ne? Die werden uns noch kennenlernen. Wenn man den ganzen Satz hört, so wie jetzt auch mein Interview, dann ist es vielleicht schlimm genug, aber bei weitem nicht so schlimm, wie wenn man nur diesen einen Satz gehört hat. Dann bin ich am Sonntag angerufen worden von einem Kollegen aus dem Nationalrat, aus einem Tiroler, der hat mich gefragt, Herr Franz, die Sozialpartner hätten quasi den Landesaufbau unterstützt und wir Nationalräte hätten noch nichts getan. Daraufhin haben wir gleich eine Presseaussendung zusammengestellt, die habe ich dann dem Herrn Landeshauptmann geschickt. Der hat mir gesagt, bitte Gosche, mischt euch nicht ein, gibt's eine Ruhe nicht. Hab den auch gefragt. Offenbar hat ihm aber eine Viertelstunde später diese Presseaussendung hervorragend gefallen und hat gesagt, du, das ist gut, es unterstützt mich da eh in dieser Auseinandersetzung, lasst es hier raus.
Aber was es mir geht, Franz, ist, ich habe damals in der Phase den Eindruck gehabt, dass man hat in der Ischgl-Phase Kredit verspielt. Vertrauen verloren. Ich glaube, das kann man einfach wertfrei so festhalten. Wie du hast davor gesagt, man hat nicht alles falsch gemacht und nicht alles richtig gemacht. Ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Aber man hat tatsächlich ein bisschen Vertrauen verspielt. Und dann hat man sich in der Phase meiner Erinnerung nach auch wieder so eher so kämpferisch geben und so, na, das, wir in Tirol, wir wissen das genau, wie das läuft und wir brauchen keine besonderen Maßnahmen. Ich glaube, da ist es auch viel um die Art gegangen, wie man die Anliegen vorgebracht hat und gar nicht so sehr inhaltlich.
Ja. Kann ich wohl zustimmen. Im Nachhinein war das völlige Eskalation, die völlig unnötig war, aber von beiden Seiten. Nicht? Ich darf nur daran erinnern, Tirol hat damals eine Inzidenz von 70 gehabt. 70. Bisschen über 50. Also wenn ich die heutigen Zahlen anschaue, dann war das wirklich damals ja Peanuts. Gut, wir haben damals keine Impfung gehabt und so weiter. Aber es ist auch ständig eskaliert worden von unserer Seite her. Das war ein Fehler, keine Frage. Wir haben natürlich im Interesse der Tiroler Wirtschaft gearbeitet. Dann ist natürlich von Wien aus reingespielt worden, dass das auf einmal ein Streit ist zwischen Alt-Schwarz und Neu-Türkis. Also Tirol gegen den Bundeskanzler, was natürlich völliger Blödsinn war. Die Reaktion von Wien war dann, dass man Tirol die Grenzen geschlossen hat. Mhm. Und diese Reisewarnung ausgesprochen hat. Ich habe dann den Herrn Bundeskanzler damit konfrontiert. Der hat dann von Schutz von uns geredet. Ich habe dann gefragt, wieso greift Russland an oder was? Die Idee war natürlich, wenn wir scharf reagieren, und da hat der Herr Bundeskanzler auch recht gehabt, er war der Meinung, wenn wir jetzt scharf reagieren, dann hören die Deutschen auf. Die Psyche vom Herrn Söder war natürlich völlig falsch eingeschätzt, weil wie der gesehen hat, dass wir die Grenzen schließen oder uns die Grenzen geschlossen werden, hat der Herr Söder noch einmal den Schlögel ausgepackt und hat noch einmal draufgehauen und hat dann dieses Virusvariantengebiet verkündet. Damit waren auch die Grenzen für die Pendler zu. Weil eines darf man nicht vergessen, der ganze letzte Winter, da war der Tourismus war völlig aus dem Binnenmarkt ausgeschlossen. Wir im Tourismus haben keine Reisefreiheit gehabt. Wir sind nicht im Binnenmarkt gewesen. Die Industrie, das Gewerbe, der Handel war ja Gott sei Dank immer in der Krise auch völlig im Binnenmarkt unterwegs, hat diesen Vorteil und das alles nach wie vor gehabt. Deswegen ist es ja eh noch, die Schadensbegrenzung war ja noch gut, weil das gelaufen ist. Uns hat man völlig ausgeschlossen und uns hat man jetzt mit dieser endgültigen Eskalation, die der Herr Söder gesetzt hat, dann aber auch der Industrie und den Handel und dem auch den Binnenmarkt entzogen. Und wir sind auf einmal in der Situation gestanden, ich bin da hautnah in der Wirtschaftskammerorganisation ständig dabei gewesen. Ich könnte heute aufzählen, welche Firmen mich anrufen, wenn die bayerische Grenze zu ist, weil Faktum ist, 3000 Tiroler arbeiten in Bayern in deutschen Firmen, aber es arbeiten auch 3000 Bayern bei uns in Kundl, in der Chemie und so weiter und so fort. Und ja. Diesen Menschen hat man auf einmal die Grenze zugemacht.
Ich kann das alles nachvollziehen, das ist ja eine Wirtschaftsregion. Man merkt ja oder hat ja bis zu der Corona-Krise ja nichts von dieser Grenze gemerkt. Also ich fahre ja auch oft genug drüber. Ich pendle ja da doch ab und zu zwischen Wien und Innsbruck. Mir geht's ja eher um die Frage aus der Wiener Perspektive, die ich inzwischen einnehme, schon mit dem Tiroler Migrationshintergrund, aber trotzdem die Wiener Perspektive, ist mir das schon aufgefallen, es ist einfach wirklich sehr uneinsichtig und sehr, wie soll ich das nennen, es ist sehr, ja, sehr engstirnig wahrgenommen, die Haltung, und das hat, glaube ich, diese Ding hochgeschaukelt, und das spreche ich deswegen an, weil ich das nicht nur für ein einmaliges Ereignis halte. Also das passiert ja immer wieder. Und jetzt diesen Stempel hat jetzt Tirol ein bisschen.
Ja, mag so sein. Darf ich noch zwei Sachen klarstellen? Also der Rülpser, da möchte ich mich natürlich unendlich entschuldigen bei alle, nicht? Das ist ein völliger Missgriff gewesen von mir, und das ist mir einfach hinter mir Zahnrad rausgerutscht. Also da möchte ich mich mal entschuldigen. Da möchte ich schon auch erklären, dass die Wiener natürlich herzlich willkommen in Tirol sind, in der Steiermark und Tirol, und dass wir natürlich auch froh sind um jeden Gast, der aus Wien kommt und der bis jetzt immer viele gute Kollegen kennengelernt habe. Und ich persönlich bin inzwischen auch sehr gerne in Wien. Wien ist eine der schönsten Städte überhaupt auf der Welt. Das möchte ich mal klar halten. Damals wollte ich ja nur sagen, dass für uns wirtschaftlich im Westen der Deutsche, der Holländische, also die Märkte im Benelux und also unsere traditionellen Märkte, bei mir beispielsweise in Gerlos sind ungefähr 45% Deutsche und 45% Holländer. Das Verhältnis ändert sich in vielen Bereichen, aber die Wiener machen in Tirol, mit Ausnahme von St. Anton, von Kitzbühel und von ein, zwei Destinationen, machen die Wiener leider Gottes ja nur 5-6% aus. Und ich wollte ja nur sagen, dass die Reisewarnung aus Deutschland, aus Holland, aus Niederlande für uns wirtschaftlich viel größer waren. Aber natürlich viel mehr wehgetan hat, um psychologisch war das ja viel der größere Hammer, wenn Wien gegen Tirol eine Reisewarnung ausspricht. Das hat mir wirklich zutiefst im Herzen getroffen.
Aber es ist halt blöd, wenn man auf der einen Seite diese Wien-Karte spielt und dann sagt, aber als Gäste seid uns herzlich willkommen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, aber dass das in ein paar Köpfen dann nicht mehr so zusammengeht.
Also ich bin ein glühender Europäer und ich habe diese Wien-Karte nie gespielt. Ich habe das manchmal lustig gefunden in Wahlkämpfen, aber in der Situation hat sowieso nichts verloren gehabt. Ich war nur zu viel, also wir haben ja die deutsche Reisewarnung schon gehabt. Ich glaube, wir haben sogar eine Reisewarnung aus Holland gehabt. Das war ja sowieso auch eine Unart dieser Pandemie. Ich habe ja mal eine Karte zeichnen lassen im vergangenen Herbst. Die habe ich dann im Nationalratsclub einmal hergezeigt, weil wir ja auch die Europapartei sind. Da hat man gesehen, wie die Reisewarnungen kreuz und quer durch ganz Europa gegangen sind. Also ein völliges Unding. Wir erleben das jetzt ja gerade mit der Diskussion über die Schutzwirkung von Johnson & Johnson. Da verkündet der Herr Gesundheitsminister, dass in Österreich dieser Wirkstoff oder dieser Impfstoff, die Schutzwirkung am 3. Januar endet. Das hat in Österreich keinen interessiert. Am holländischen Markt hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Auf einmal haben die holländischen Reisebüro gesagt, sie können nicht mehr nach Österreich fahren, und die Buchungen waren schon wieder woanders. Also ein höchst sensibles Thema und vor allen Dingen ein Thema, das ja insgesamt eine der ureigensten Aufgaben der Europäischen Union wäre, zum Beispiel gerade den Schutzstatus von Impfstoffen und so weiter innerhalb der Europäischen Union einfach gleich zu halten, weil da wird der Spanier nicht anders reagieren wie ein Tiroler oder wie ein Niederländer. Aber nochmal zurück auf das. Mir hat natürlich diese Reisewarnung speziell vom Bundeskanzler, quasi von der eigenen Regierung, die hat mich natürlich als Touristiker emotional viel höher bewegt wie ein Deutscher oder ein Holländischer oder ein Englischer. Und deswegen natürlich meine völlige Überreaktion, für die ich mich noch einmal entschuldige. Aber das hat nichts mit Wienern zu tun gehabt, sondern ich habe nur festgestellt, wirtschaftlich gesehen, sind diese Märkte für uns natürlich wesentlich entscheidender. Emotional war die Reisewarnung vom Bundeskanzler natürlich für mich wie ein Stich ins Herz.
Das ist eine gute Überleitung zum zweiten Thema, das ich gerne jetzt noch mit dir kurz anreißen würde, nämlich das Thema, du hast jetzt mehrmals Bundeskanzler Türkis Schwarz erwähnt. Über das würde ich gerne natürlich auch mit dir reden als ÖVP-Politiker. Die Gelegenheit möchte ich nicht auslassen. Jetzt wieder meine persönliche Einschätzung. Wir haben ja heute jetzt den März 2020 schon rekapituliert. Jetzt neben allen Dingen, die damals schiefgelaufen sind, die aber sicher auch unter anderem einer Überforderung geschuldet waren, der wir alle unterlegen sein, glaube ich. Also niemand war auf eine Pandemie vorbereitet von uns. Traue ich mir jetzt zu sagen, ja, vielleicht ein paar Leute, aber die meisten glaube ich nicht. Aber ich habe damals das Handeln der Bundesregierung, insbesondere von Sebastian Kurz, als sehr entschlossen, sehr konsequent erlebt. Es hat ja auch damals dann Zustimmungswerte gegeben, die waren jenseits der 40%. Und ich glaube auch, dass die damals zu Recht waren. Man muss aber auch sagen, danach ist es nur mehr abwärts gegangen. Also es war dann irgendwann einmal die Luft draußen, es ist irgendwie Sand im Getriebe gewesen, hat man dann gemerkt, und gegipfelt hat es dann ja letztlich mit vielen anderen Faktoren gemeinsam im Rücktritt. Wie ist denn da deine Einschätzung? Hast du auch so eine Abwärtsentwicklung festgestellt, und woran liegt das? Hat das miteinander nichts zu tun?
Also ich habe die Bundesregierung unter Sebastian Kurz als eine sehr entschlossene, sehr handlungsfähige, manchmal auch sehr direkt geführte, mir als Wirtschaftler nicht unsympathisch, aber das war straf geführt, das war ein straf geführtes Team, so habe ich es erlebt. Ich hab auch das Gefühl gehabt, dass es relativ wenige Experten gegeben hat, die überhaupt vorbereitet auf die Pandemie waren, auch in der Medizin. Auch aus durchaus Tiroler Koryphäen, die haben bei Weitem das nicht so einschätzen können, wie das dann auf uns zugekommen ist. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass der Sebastian Kurz aufgrund seiner Nähe zum Netanyahu einer der ganz wenigen waren, die eine Ahnung gehabt haben, was kann da auf uns zukommen. Der ist ja dann auch nochmal schärfer reingefahren am 13. und Februar den 13. Das hat dann ja zu dieser Abreise geführt. Das wird im Nachhinein natürlich massiv kritisiert. Ich bin nur gespannt, wie man Ortschaften, Talschaften, wo 40, 50.000 Leute drinnen sind, wie man die jetzt zum Beispiel evakuieren würde. Also, dass das ohne Chaos abgeht, das könnte man heute noch schwer vorstellen, weil dazu müsste man Einsatzkräfte haben, wahrscheinlich das Bundesheer haben, die Täler einfach sperrt. Heute würde man das wahrscheinlich so machen und würde dann vor so peu à peu, Hotel für Hotel natürlich Daten aufnehmen und so weiter machen. Aber damals war natürlich keiner vorbereitet. Aber wie gesagt, also die Regierung war damals entschlossen und ist eigentlich sehr entschlossen und ein sehr strafgeführter Haufen, den ich eigentlich so kennengelernt habe.
Aber danach ist doch einiges passiert, was nicht gut war. Weil wenn man sich jetzt die Werte anschaut und die Zustimmungswerte anschaut, sind wir jetzt ganz woanders. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
Also was in den letzten 5 Wochen passiert ist, das ist, glaube ich, auch, dass das so explodiert ist, da behaupten jetzt viele, sie hätten es gewusst. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Experten, nicht hochkarätige Virologen und Experten, Gesundheitsministerium, zu meiner Freude damals, die Schutzwirkung der Impfung im September noch von 9 Monate auf 12 Monate hinaufgesetzt haben. Jetzt sind wir beim Reduzieren wieder auf 6 und möglicherweise sogar teilweise auf 4 Monate. Ne?
Wobei, Franz,
also das bitte zu den Experten. Nicht?
Ja,
also ich glaube nicht einmal, die haben den ständigen Überblick.
Ja, ich tue mir jetzt schwer über Expertinnen und Experten. Du hast ja schon ein paar Tiroler, sehr bekannte Tirolerin genannt. Ich möchte jetzt eigentlich dann nicht drüber reden, weil da fehlt mir totales Expertenwissen dazu, um zu beurteilen, ob die richtig liegen, falsch liegen. Das tue ich mir schwer, wo ich schon glaube, wo ich ein bisschen Ahnung habe, ist von der Politik und der Parteipolitik, und da bist du mir jetzt ein bisschen ausgewichen. Mir geht es jetzt gar nicht um die Corona-Geschichte, sondern mir geht es eher darum, was ist passiert von dieser extremen Zustimmung einer sehr, sehr guten, konsequenten Politik gegenüber bis hin zu einer Abwahl und auch schlechte Umfragewerte. Da muss jetzt dazwischen irgendwas passiert sein.
Also wir haben gestern den Sebastian Kurz im Wirtschaftsbund, in einem Videocall im Wirtschaftsbund in Tirol erlebt. Viele meiner Mitglieder, viele meiner Funktionäre haben ihn auch erlebt. Da wird einfach viel zu vieles durcheinander gemischt. Beispielsweise die ganzen WhatsApp-Geschichten von Herrn Schmidt. Das hat er gestern relativ gut erklärt. Er hat 2, 3 SMS beantwortet und 2, 3 WhatsApp beantwortet. Der Rest ist von anderen gekommen. Ne? Das wird jetzt alles zusammengeschmissen. Ich bin der Meinung, diese Regierung hat eine unglaubliche Wirtschaftspolitik gemacht, hat aber auch unglaublich viel geleistet, was Familien betrifft. Allein dieser Family Plus. Das ganze Programm fast 2.000 Euro pro Kind. Wir haben auch für Leute, die keine Steuern zahlen, Arbeitslosenbeiträge gesenkt und so weiter. Also man ist da grosso modo schon von Bauern über die Wirtschaft bis auf die Geringverdiener hat man tolle Programme hingelegt, und das Ganze reduziert sich jetzt auf die moralische Beurteilung von WhatsApp und SMS, die in den 2016-17 passiert sind.
Ja.
Das sind grausige Sachen genug. Ich bin froh, dass meine Handys nicht kontrolliert werden, weil ich schreibe manchmal auch SMS, wo ich mir denke.
Über deine SMS haben wir heute eh auch schon geredet. Ja. Die hab ich ja eh auch mit. Aber die haben
also das ich habe gestern gesagt, nachdem sich der Sebastian Kurz für dieses eine WhatsApp da, wo er geschrieben hat, der Mitterlehner sei ein Arsch, nicht, hat er sich 3-mal entschuldigt, nicht? Und dann habe ich nachher gestern ein bisschen pointiert zu meinen Mitgliedern gesagt in diesem Videocall, dass ich seit meiner Hochzeit nicht mehr beichten war. Das ist auch schon ziemlich lang her, 37 Jahre, nicht? Wenn ich jetzt aber anfange, mich für jedes WhatsApp in der Qualität von den meinen da zu entschuldigen, dann bin ich wahrscheinlich im Lockdown nicht fertig. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich das Instrument der Beichte nehmen, nicht? Weil da gibt's ja noch eine Absolution für alles, nicht?
Wie lange muss ich der Fahrer der Zeit nehmen dann?
Ja, ich muss ihm ja nicht alles erzählen, nicht? Also, ich werde sagen, dass ich böse WhatsApp geschrieben habe, dann wird er schon fragen, nicht? Und dann hoffe ich halt, dass es mit 3 Vaterunser und 6 Glaubensbekenntnissen vielleicht beendet ist, nicht?
Ja, nein, aber im Ernst, ich ich möchte ja jetzt nicht unterstellen, dass irgendwer von uns perfekt ist, aber was ich schon glaube, ist, es ist deswegen ein Problem, dass diese Chats aufgetaucht sind. Und wir lassen in unserem Podcast immer bewusst diese strafrechtliche Komponente weg, weil dafür gibt's Gerichte, die das klären, dafür gibt's Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich damit beschäftigen. Das will ich nicht beurteilen, das sollen eben die Gerichte machen. Aber es gibt daneben ja schon die Besonderheit, dass ja es wurde ja ein Ruf aufgebaut, es wurde ja ein Bild geschaffen, sage ich mal, von einem jungen Bundeskanzler, der dynamisch ist. Man darf ja nicht vergessen, zu welcher Zeit er an die Macht gekommen ist. Die Leute haben es wirklich satt gehabt, diese große Koalition, diesen Stillstand, diese Streitereien. Und daher war man ja froh, dass jemand gesagt hat, ich mach's anders. Man hat zum Beispiel einen neuen Stil versprochen, eben. Und da passt halt das Wort Arsch zum Beispiel nicht dazu. Man hat versprochen, kein Postenschacher mehr. Da passt die Öbergeschichte nicht dazu. Da frage ich dich jetzt, das lässt sich aber nicht mehr so leicht reparieren, oder? Vor zwei Wochen den Joe Kalliner zu Gast gehabt. Sind wir so die Parteien durchgegangen und ihre Optionen.
Das ist eine moralische Größe.
Er ist ein Politikexperte. Und er hat, aber du kannst ja gerne was anderes sagen, aber er hat zum Beispiel gesagt, es ist jetzt Zeit, die türkise Farbe abzuwaschen. Back is black. Entschuldigung. Black is back natürlich.
Das kann ich unterschreiben, nicht? Man hat da natürlich wirklich das Bild gezeichnet, von völlig neu, völlig, ich habe das anders gesagt, nicht? Das Land hat den Sebastian Kurz als den besten Schwiegersohn der Nation gesehen. Und jetzt sind die alten Damen, oder die älteren Damen, oder die Mütter, sind jetzt ein bisschen enttäuscht, dass das ein junger, normaler Mann ist. Dieses Bild, und wenn der Joe Kalli, wenn er sagt, Black is back, nicht? Rot wohne ich anders, nicht? Weil wenn ich mir den Herrn Kern angeschaut habe, wie ihn der Herr Wolf übrigens sehr schmeichelweich, also der Herr Wolf tritt gegen uns immer in voller Härte auf, der Herr Kern ist da gesessen als wie ein Weltpolitiker, nicht? Inzwischen auch oberhalb der Politik. Wenn man dann weiß, dass der Herr den Herrn Silberstein hergeholt hat, der Anfang vom Übel und Anfang von der Dreckschleuder, dann denke ich mir, die Moral hat da immer mehrere Seiten. Faktum ist, dass diese nicht zu entschuldigen sind, dass aber festzuhalten ist, welche hat denn überhaupt der Sebastian Kurz geschrieben? Und der hat geantwortet auf ein paar von denen. Und dass das Bild jetzt ramponiert ist, ist keine Frage.
Aber weil
der Mensch, wenn ich das gerade sagen darf, der büßt das jetzt auf eine ganz brutale Art und Weise. Der schaut zu, wie die Regierung jetzt funktioniert, der mischt sich nicht ein, weil er auch dem Herrn Bundeskanzler nicht im Wege stehen will, hat vielleicht Ideen, wie man es anders machen könnte, sitzt im Nationalratsclub, muss sich da von jedem anblödeln lassen, der da rausgeht. Also man muss sich einmal in dieser persönlichen Situation eine denken, und ich glaube, dass der für das, was er angeblich angestellt haben sollte, und ich meine jetzt nicht das Strafrechtliche, sondern einfach das Moralische, der wird jetzt genauso hinunter behandelt, wie er vorher vielleicht überhöht nach oben gekriegt worden ist. Und ich glaube, da sollte man ein bisschen Objektivität hernehmen. Und etwas habe ich kennengelernt, und ich bin jetzt seit 1900, ich habe im Gemeinderat 83 angefangen, bei uns daheim. Seitdem habe ich mich mit Politik entsprechend engagiert.
Da war ich in der Volksschule.
Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass es in der Politik zugeht wie in einem Mädchenpensionat oder einem Buben-Pensionat. Politik ist ein beinhartes Geschäft, und da geht es halt um viele Interessen. Und ich denke mal, dass man eigentlich in erster Linie die Arbeit in den Vordergrund stellen sollte. Die Regierung war ein straffes Team, die war straff geführt. Da hat es keine Streitereien gegeben. Und das Programm, das herausgekommen ist, das war etwas, was Österreich also wirklich weitergebracht hat. Wie die Pandemie, da sind sicher auch Fehler passiert. Ich habe ja auch heftige Diskussionen, Auseinandersetzungen mit dem Herrn Bundeskanzler, mit einzelnen Regierungsmitgliedern gehabt. Ich war mir da auch nicht zu schlecht, ich habe mich da auch getraut. Aber grosso modo, glaube ich, haben wir es bis, sagen wir jetzt vor 5-6 Wochen, und ich weiß jetzt nicht, was da jetzt wirklich passiert ist, haben wir es eigentlich ganz gut über die Runden gebracht, und mit dieser 2G-Lösung und mit der Impfung, und da kann ja die Politik auch nicht alles dafür. Den ganzen Sommer ist gepredigt worden, geht's impfen. Wir sind weit hinter anderen Nationen her mit der Impfung. Also wenn die Bevölkerung nicht mitspielt, anschaffen kannst du ihnen eh nicht. Und wenn man zu solchen Mitteln greifen muss, dass man Impfzwang einführt, das will ja keiner, da wehrt sich ja jeder Politiker dagegen. Man will ja nicht die eigenen Leute zu etwas zwingen, aber wenn man das machen muss, dann sieht man eigentlich schon, dass es mit gut zureden und mit engagierten Arbeiten eben nicht funktioniert, und dass es offenbar der FPÖ gelungen ist, diese ganzen Impfgegner, die teilweise obskure Ideen haben, zu beeinflussen.
Ich möchte dazu meine Einschätzung nur sagen, ich glaube ja, dass du da recht hast, dass kein Politiker oder keine Politikerin gerne irgendeine Pflicht einführt, weil das weiß man, das ist genauso beliebt wie eine Steuer einführen, also das macht man in der Regel ja nicht, wenn es nicht sein muss. Jetzt kann man sagen, und in die Richtung argumentiert ja der jetzige Bundeskanzler Schallenberg, naja, wenn die Bevölkerung nicht mitspielt, muss man es halt machen. Jetzt könnte man es aber von anderen Seiten sehen. Das Vertrauen ist offenbar auch nicht vorhanden, dass wenn sich Politikerinnen und Politiker hinstellen und sagen, lasst euch impfen, dass dann die Leute sagen, ja, denen glaube ich das jetzt und ich lasse mich wirklich impfen. Also es gibt ja auch diese Perspektive, dass man sagt, vielleicht fällt da an Glaubwürdigkeit. Und ich würde sagen, ein Teil davon verdankt man leider schon der etwas seltsamen Kommunikation, dass man ja gerade im letzten Sommer wieder suggeriert hat und dann hat ja auch, ich selber habe auch das Gefühl gehabt, jetzt haben wir es eigentlich überstanden und dann hat man es aber auch noch kommuniziert, die Pandemie ist überstanden, wir haben die Pandemie besiegt, hat sogar mal jemand gesagt, das hat halt nicht gerade dazu beigetragen, dass man dann im Herbst gesagt hat, du willst mir jetzt auch impfen gehen.
Ja, stimmt, kann man im Nachhinein nicht abstreiten, aber ich weise noch einmal darauf hin, dass im September vom Gesundheitsministerium, und die lassen sich auch von Experten beraten, der Impfschutz von 9 auf 12 Monate verlängert worden ist. Sehr zu meiner Freude, nicht? Weil damit habe ich im September ausrechnen können, dass der Großteil der österreichischen Bevölkerung, was den Winter betrifft, über den April drüber kommt, weil die Diskussion war ja, wie schaffen wir das jetzt 3G, wenn jetzt zum Beispiel der Impfschutz ausläuft. Okay, das hat mich sehr gefreut. Im Nachhinein müssen wir jetzt sagen, ist es völlig falsch gewesen. Wir hätten im September schon sagen müssen, wir gehen auf 6 Monate zurück und wir hätten mit Boostern angefangen. Wir haben in Schwarz haben wir festgestellt, dass es vermehrt zu Durchstichen kommt. Aber das haben nicht Experten, sondern der Landeshauptmann, Stellvertreter Geisler, der ein Schwarzer ist, der Bürgermeister Jäger, unser Planungsverbandshauptmann, der Herr Bezirkshauptmann und ich, wir haben im Gespräch festgestellt, bei uns, den hat's erwischt und den hat's erwischt. Und dann haben wir in Schwarz Mitte Oktober beschlossen, wir werden jetzt alles dran setzen, dass wir diese Impfung jetzt zusammenbringen. Das hat 6 Wochen gedauert. Dieses Wochenende, morgen und übermorgen, wird in Schwarz flächendeckend geimpft. In Gerlos war es eine Woche vorher, weil dann natürlich auch, bis der Apparat in Bewegung kommt, bis die Herren Bürgermeister dann einmal Samstag, Sonntag sagen, diesmal geht's, weil der andere hat ein Musikfest, der andere hat die Schützen auf dem Weg, der dritte hat Cecilia und so weiter. Das hat dann 6 Wochen gedauert. Ich habe gehofft, dass das Anfang November gewesen wäre und habe dann gehofft, das wäre das Rollout-Modell für ganz Tirol, dass wir Bezirk für Bezirk durchziehen. Ja. Aber auch die Schwerfälligkeit und das wird alles nur der Politik zugeschoben. Ich glaube, der einzelne Bürger macht sich da vieles auch zu einfach, weil es hängt eben auch davon ab, wie wir alle reagieren.
Ich möchte jetzt nur das Thema ÖVP und Sebastian Kurz abschließen. Da würde mich einfach deine persönliche Meinung interessieren. Ich hätte jetzt deinen Worten entnommen, du rechnest schon mit einem Comeback von Sebastian Kurz.
Also ich bin der Meinung, dass es in Österreich derzeit weit und breit keinen gibt, der ein Auftreten wie der Sebastian Kurz hat, national und international, der einfachste Dinge oder komplizierteste Dinge in einfacher Sprache so erklären kann, dass es jeder begreift, und der einfach vom Management her die notwendige Härte hat, auch Dinge durchzusetzen, ein Team zu führen, auch zu schauen, dass es in eine richtige Richtung geht. Die mag dann vielleicht im Nachhinein immer wieder auch mal zu korrigieren sein, aber das passiert uns ja in der Wirtschaft immer noch. Und ich sehe weit und breit kein Talent herum, das diese Fähigkeiten hat. Und im Übrigen, er sagt mir, er hat nichts angestellt. Ich habe volles Vertrauen zum Sebastian Kurz. Ich habe bis jetzt eigentlich auch bei Differenzen immer wieder bin ich draufgekommen, dass das ein sehr engagierter, junger, talentierter Mann ist mit einem ehrlichen und offenen Wesen. Warum soll ich ihm das nicht glauben?
Das heißt, du bist schon nicht enttäuscht von ihm jetzt, auch wenn du so Chatnachrichten bist, weil du davor vom Pfarrer geredet hast oder von der Beichte geredet hast, weil das hat schon er zum Beispiel geschrieben mit dem Vollgas geben.
Ja, wobei den Kirchenvertreter damals. Also mit der Kirchenvertreter? Ja. Ja, mei.
Das enttäuscht dich nicht oder das hat jetzt bei dir.
Also das ist die Frage, wie hoch setzt man jetzt das Ergebnis? Ich bin schon der Meinung, Politik hat einen moralischen Grundlevel. Und das kann nicht das Strafgesetzbuch sein, keine Frage.
Aber, das ist übrigens eine wichtige Aussage, finde ich, weil da habe ich oft den Eindruck, dass jetzt nur mehr Strafrecht die Grenze ist.
Aber ich glaube, nur die Strafrecht.
Also nicht, dass ich der Meinung bin, ich bin nämlich auch deiner Meinung, dass
das kann nicht nur das Strafrecht sein, nicht? Ja. Nur, wenn man sich die Vorwürfe anschaut, Falschaussage im Untersuchungsausschuss, 6 Stunden Vernehmung, Und dann wird herumgeklaubt wegen zwei Worte. Dann ist der ganze Öberg Aufsichtsrat schon angetreten und hat gesagt, das, was da Sebastian Kurz sagt, stimmt. Jetzt holt man sich noch Vierer her, nicht? Also, wenn das Dinge sind, die die Republik bewegen, natürlich darf es zu keiner Falschaussage kommen, aber da geht's ja nicht darum, dass er irgendwas gelogen hätte oder was Falsches behauptet hat, sondern da geht's um Nuancen im Untersuchungsausschuss. Und die andere Geschichte muss sowieso aufgeklärt werden. Die Frage ist ja nur, warum dauert zur Aufklärung 2 Jahre? Und wenn man den Grasser-Prozess hernimmt, da ist es um internationale Verflechtungen gegangen. Da ist es darum gegangen, ob Konten in Liechtenstein zum Beispiel, denen geöffnet worden sind. Da verstehe ich schon, dass es eine gewisse Prozessdauer braucht. Nur diese Dinge, die ihm vorgeworfen werden, die müssten ja relativ schnell zu klären sein. Das müsste doch möglich sein, dass man bis Ostern eine Erklärung hat.
Aber
ich habe das schon mal flapsig gesagt, nicht? Wenn die Justiz so schnell arbeitet, wie sie bei der Auslieferung, weil man muss sich vorstellen, am Donnerstag Angelobung, am Freitag in der Früh ist die Auslieferung ans Parlament da gewesen, obwohl die Richter gewusst haben, dass der nächste Parlamentssitzung erst einen Monat später ist. Also wenn sie so effizient und so schnell arbeiten, dann gehe ich davon aus, dass wir bis Weihnachten einen freigesprochenen Sebastian Kurz haben und dann kann es eh wieder gut gehen.
Gut, lassen wir das so stehen. Ich habe, wie gesagt, über Gerichtsdinge haben wir beschlossen, reden wir im Podcast nicht, weil das wirklich eine Aufgabe von eben Gott sei Dank unabhängigen Gerichten ist und die werden schon die richtigen Entscheidungen treffen. Ich würde gern zum Ende kommen und ich würde gern am Ende noch eine persönliche Frage stellen, weil du warst ja selber mit Corona infiziert, hattest ja Gott sei Dank einen milden Verlauf, meines Wissens, aber hast du in der Phase einmal Angst gehabt, dass es dich schwer erwischt, dass du in der Intensivstation landest mit einem Schlauch im Hals oder kennt der Franz oder sowas wie Angst gar nicht?
Wohl, ich fürchte mich. Ich fürchte mich beispielsweise vor meiner Frau. Nein, ich habe Angst um meine Frau gehabt, weil ich gewusst habe, wie die reagiert, wenn die in einem Plastiksack in der Klinik liegt und keiner tot sein kann und sie besuchen kann. Ich glaube, ich hätte es leichter ausgehalten. Ich habe einmal als Hobby tauchen gehabt. Da hat man mit der Luft, glaube ich, sowieso ein bisschen trainiert, das Verhältnis. Aber natürlich, ich meine, die Vorstellung, dass du in irgendeinem Plastiksack siehst und du bist dann 10, 15 Tage siehst nur Leute mit Maske, das muss in die Leute psychologisch unglaublich viel machen. Ich glaube, meine Frau zum Beispiel hätte es nicht ausgehalten. Und einer meiner Nachbarn, der ist ja wirklich ganz schwer erkrankt, der leidet ja älter wie ich. Bei dem merkt man es jetzt noch, obwohl er sich jetzt ganz gut erholt hat. Nein, das muss furchtbar sein alles, keine Frage. Aber die größte Angst hätte ich um meine Frau gehabt, aber der hätte gewusst, die haltet das nicht aus.
Gut, dann möchte ich ans Ende dieses Podcasts, und ich glaube, dem kannst du dich anschließen, weil du hast schon mal im Vorgespräch gesagt, du bist schon 3-mal geimpft. Einfach auch noch, glaube ich, den Appell an alle richten, geht's impfen. Ich glaube, das ist der einzige Ausweg aus der Misere.
Also ich kann das nur jedem sagen, schaut euch die Bilder an, geht's zum Hausarzt, fragt's die alle. Es gibt Beispiele genug, natürlich gibt es auch solche, wo Geimpfte leider Gottes auch krank werden. Ich habe einen Schwager, der aus Ungarn kommt, der war geimpft, die Frau und die Schwiegermutter nicht. Die Schwiegermutter ist 86, die hat das am lockersten übertaucht. Also alle Varianten sind da möglich und ihn hat es ganz schwer erwischt. Aber ich bin sicher, wenn er nicht geimpft gewesen wäre, wäre er tot. Also ich verstehe ja nicht, warum er da bei dieser Impfung jetzt auf einmal so einen Widerstand auffährt. Früher war das überhaupt kein Thema, wenn jemand auf Urlaub gefahren ist, egal wohin, 4, 5 Spritzen von Malaria bis weiß nicht was als.
Südafrika-Urlaub war ja auch mal ein kurzes Thema, ja. Im Zusammenhang mit dir. Da, ich weiß das selber, weil ich war schon 2-mal in Südafrika, da kriegt man einiges
also glauben. Um das klarzustellen, ich war nie in Südafrika, leider also, Gottes.
Das hat man aber damals behauptet.
Und schon überhaupt nicht im letzten Dezember. Und das waren auch nicht die Zillertaler Hoteliers, sondern meines Wissens war es einer, der mit seiner zweiten großen Liebe dort in Südafrika einen Urlaub gemacht hat.
Also du warst nicht dabei?
Ich war sicher nicht dabei und auch der Josef Geiser war nicht dabei, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht einmal Zeit gehabt, irgendwo anders hinfahren. Und in diesem Jahre 2000, im letzten Jahr, in dem Corona-Jahr, da habe ich Österreich immer nur verlassen in Kufstein und in Salzburg wieder eingereist, nämlich auf dem Weg nach Wien und wieder zurück. Ich hätte nicht einmal die Zeit gehabt, irgendwo nach Südtirol oder irgendwo hinzufahren. Also bitte, Gosche, geht's impfen, seid vernünftig, geht's zum Arzt, lasst euch beraten. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse genug, dass die Impfung problemlos ist. Und jeder ist selber schuld, der das nicht macht. Und es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass wir Impfzwang einführen müssen, weil ein mündiger Mensch und ein mündiger Staatsbürger hat auch Pflichten, nicht nur Rechte und auch moralische Pflichten, wenn wir schon bei der Moral sind. Und wenn wir die Moral so hochhalten, dann ist es in meinen Augen eine grob fahrlässige Gefährdung von Mitmenschen, wenn man nicht impfen geht.
Das ist jetzt ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, da können wir auf jeden Fall einen Konsens finden, mir zwar, was die Impfung und die Bürgerinnenpflicht betrifft. Ich sage danke fürs Gespräch, danke für deine Offenheit und danke, dass du uns heute so lange zur Verfügung gestanden bist.
Lieber Stefan, herzlichen Dank. Danke, dass es dieses Format gibt. Danke, dass es Journalisten gibt, die einen ausreden lassen und wo man vielleicht Dinge, die verzerrt und verkürzt dargestellt werden. Wir haben jetzt gerade die Diskussion über die Öffnung der Berggastronomie gehabt. Das war natürlich für mich klar, dass es in der Zeit nicht möglich ist. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass in einem Skigebiet Berggastronomie natürlich auch einen Schutzzweck hat. Sonst hätte der Alpenverein ja auch die ganzen Hütten nicht gebaut am Berg oben. Dort ist es auch einmal kalt, dort sind Verhältnisse, wie sie sind dort oben, nicht? Und nur das habe ich gesagt, aber natürlich bin ich nicht verrückt, dass ich glaube, dass man jetzt eine Berggastronomie aufmacht. Aber danke, dass man bei dir ausreden darf und dass man die Dinge auch erklären kann. Auch wie diesen Rülpser, das war mir schon lange ein Bedürfnis, den Wiener schon einmal zu sagen, dass ich mich erstens dafür entschuldige, aber dass das nie ein Angriff auf Wien war, sondern dass das war nur meine Empörung, dass die Bundesregierung der Republik Österreich dem tourismusstärksten Bundesland Tirol eine Reisewarnung am Schädel knallt.
Weil du das jetzt dann angesprochen hast, diese Geschichte mit Berggastronomie öffnen. Natürlich, ich denke, das fällt auch deswegen auf fruchtbaren Boden, um sich darüber zu ärgern, weil es dazu eine Vorgeschichte gibt. Also du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast in dem Interview, wo du das Aussage gefallen ist, gleich dazu gesagt, dass du eh nicht dran glaubst, dass das passiert. Und mit dem Halbsatz dazu klingt die Aussage schon wieder ein bisschen anders, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, bei mir ist das auch ganz seltsam angekommen. In Wien sperrt man die Lokale zu und der Franz Hörl sagt, sperrt die Almen auf. Und dann hat man natürlich sofort im Kopf ein Bild auf der Alm. Ich traue mich zu behaupten, dass ich weiß, wie es dazugeht. Da ist eng, da ist stickig, da ist eine ganz feuchte Luft. Ich denke mir immer, das ist ein Paradies für Viren. Und da hat man natürlich sofort das Bild im Kopf gehabt.
Also wir haben die Bergrestaurants auf dem letzten Winter so hergerichtet, dass ein Meter Abstand war. Plexiglaswände eingestellt, die Betriebe sind nie in Betrieb gegangen, vielleicht können wir es jetzt heuer dann probieren. Nein, ich habe dem ORF Folgendes gesagt, ich habe gesagt, ich darf wohl noch träumen von geöffneter Berggastronomie, solange der Lebensmittelhändler Hofer Elektrogeräte verkauft und den Lockdown quasi ausnützt, darf ich wohl träumen von der Berggastronomie, aber es ist selbstverständlich, und den Satz haben sie weggeschnitten, es ist für mich selbstverständlich klar, dass im Lockdown die Öffnung der Berggastronomie unrealistisch ist. Den Satz haben sie mir leider weggeschnitten. In den letzten halben.
Gut, aber jetzt hören wir wirklich auf. Vielen Dank fürs Gespräch.
Schönes Wochenende und ich bewege mich jetzt wieder ins Land Tirol.
Gut.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Gerade in schwierigen Zeiten tut es gut, herzhaft zu lachen. Ich kann das sehr gut beim Podcast der deutschen Entertainerin Barbara Schöneberger. In ihrem Podcast Mit den Waffeln einer Frau unterhält sie sich auf eine sehr charmante und unterhaltsame Art mit bekannten Persönlichkeiten aus Musik, Fernsehen, Sport und Showbiz. Euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
Missing Link.